Manchmal beginnen die wichtigen Geschichten bei einem Drink in einer Bar.
Zumindest in Hollywood.
Monuments Man, signed by Roosevelt.
Oh, I see that.
And to put a team together and try to protect what's left and find what's missing.
Große Worte.
Ja, klar, die kommen ja auch von George Clooney.
Are all the fellas there?
They are.
In seiner Rolle als George Stout, Chef der Monuments Men.
All right, listen up, fellas.
Im Film von 2014.
This mission is never designed to succeed.
Eine aussichtslos erscheinende Mission für die Helden.
If they were honest, they would tell us that.
Kunst retten in den Wirren am Ende des Zweiten Weltkriegs.
They tell us that with this many people dying, who cares about art?
Perfektes Hollywood-Material.
Obwohl die historische Grundlage ja stimmt.
They're wrong. Because it's exactly what we're fighting for our culture and for our way of life.
Ja, die Monuments Men.
Und Women, müsste man richtigerweise sagen.
Stimmt. Kunstfachleute der US-Armee haben in Deutschland während und nach dem Zweiten Weltkrieg die zum Teil riesigen Depots ausfindig gemacht, in denen Nazis geraubte Kunst versteckt haben. Und dann haben sie dafür gesorgt, dass diese Kunst an ihre ursprünglichen EigentümerInnen zurückgegeben wurde.
In diesem Fall von Tatort Kunst geht's allerdings um das genaue Gegenteil. Um das, was bei Hollywood nicht vorkommt.
Nicht um amerikanische Kunstretter, sondern um US-Soldaten, die 1945 Kunst aus Deutschland gestohlen haben. Das ist Tatort Kunst.
Wir sind Rahel Klein und Stefan Kolderhoff.
Zusammen decken wir auf, worüber die Kunstwelt lieber nicht so gerne spricht.
Das ist Teil 1 der Doppelfolge.
Diebische Befreier.
Da ist also auch ein Schriftwechsel überliefert, der dokumentiert, dass beide sozusagen verzweifelt versuchen, diesen Gemälden auch über Anfragen im Militär auf die Spur zu kommen.
Wir sind hier in Weimar, genauer in der Herzogin Anna Amalia Bibliothek, und zwar in einem Gewölbe mit weißen Wänden.
Und mit einer sehr lauten Klimaanlage.
Es ist auf einen ganz bestimmten Feuchtigkeitswert eingestellt, so dass die Tafeln eben entsprechend ein gutes Raumklima haben.
Immer 50% relative Luftfeuchtigkeit. Und das ist übrigens Sebastian Dohe.
Mit dem ihr wahrscheinlich nicht gesprochen habt, weil er Klimatisierungsexperte ist.
Ja, wir haben mit ihm gesprochen, weil er als Kustos in der Klassikstiftung Weimar arbeitet. Und da ist er unter anderem für Kunst des Mittelalters zuständig und damit auch für Lukas Cranach den Älteren.
Lukas Cranach den Älteren. Du sagst das so, als müsste man den kennen.
Eine berühmte Malerfamilie. Und wo es einen Älteren gibt, gibt es natürlich auch einen Jüngeren. Da haben einige Generationen gemalt. Beim Älteren ist das Besondere aber, dass der sein letztes Lebensjahr in Weimar zugebracht hat. Seine Werke werden hier in diesem Gewölbe in der Dauerausstellung Cranachs Bilderfluten gezeigt. Die läuft schon seit 2 Jahren und ist wirklich umfangreich.
Und warum braucht es da eine Anlage, die die Luftfeuchtigkeit überwacht?
Die Cranach-Gemälde, die wir hier sehen, sind alle auf Holz gemalt. 500 Jahre alte Holztafeln. Und Holz hat es gerne nicht zu trocken. Wenn Holz zu trocken wird, dann reißt es.
Okay, und wenn es zu feucht ist, dann schimmeln die Holztafeln wahrscheinlich.
Mhm, genau. Gerade solche Holztafeln brauchen besondere Pflege. Die sind für Museen deutlich komplizierter aufzubewahren als zum Beispiel Gemälde auf Leinwand.
Mhm.
Und jetzt stell dir mal vor, so ein Gemälde, das wäre nicht im Museum, sondern möglicherweise irgendwo in Privatbesitz und möglicherweise auch ohne Klimaanlage. Und das seit fast 80 Jahren.
Ja, klingt, als wäre es eher ungünstig.
Den Fall gibt's aber höchstwahrscheinlich. In der berühmten Weimarer Cranach-Sammlung fehlt nämlich ein Gemälde, und zwar kein unbedeutendes.
Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben symbolisch gesprochen, Sie haben hier eine wunderbare Krone. Aber da fehlt oben rechts ein wunderbar leuchtender Edelstein noch drin. Das Loch sehen Sie immer. egal wie viel Gold und Edelsteine sie blitzen sehen, aber da ist dieses Loch.
Und welches Gemälde reißt da ein Loch in die Sammlung?
Ein Aktporträt.
Das sich einem ja, männlich-heterosexuellen Blick darbietet, auch ja, eine gewisse erotische Pin-Up-Qualität auch hat.
Das Gemälde heißt Venus mit Amor als Honigdieb, um genau zu sein.
Mhm.
Ein sehr gesuchtes und teures Motiv.
Und das ist so erotisch?
Naja, zumindest für die Zeit von Cranach, die Renaissance. Da schon. Da steht die römische Liebesgöttin Venus mit nacktem Körper, den Po zum Betrachter gewendet.
Mhm.
Und ihr Sohn, Amor, als Kleinkind unten in der Ecke, der hält eine Honigwabe in der Hand und wird von Bienen angegriffen.
Auch wenn ich es ja schon ahne, trotzdem die Frage, warum fehlt denn die nackte Göttin in Weimar?
Weil es im Zuge des Zweiten Weltkrieges mit anderen Gemälden ausgelagert wurde in ein Depot und ist dort 1945 dann im Zuge der Besetzung durch die US-Armee gestohlen worden.
Und zwar zusammen mit 12 anderen wertvollen Bildern.
Mhm.
Und nicht nur der Cranach ist bis heute nicht nach Weimar zurückgekehrt, auch die meisten anderen dieser verschwundenen Bilder nicht.
Hat Weimar denn mal nach seinen geklauten Bildern gesucht? Also sind da irgendwelche Spuren aufgetaucht?
Naja, teils ja, teils nein. Bei einigen der 13 Bilder weiß man nichts. Bei anderen gibt's klare Hinweise, dass sie sich heute in Privatbesitz befinden.
Obwohl sie eigentlich ja ins Museum in Weimar gehören.
Jep, eigentlich schon. Und die Frage danach, warum dieses und die anderen Bilder nicht längst alle wieder dort sind, die ist ziemlich komplex.
Sonst wäre es ja auch kein Fall für Tatort Kunst.
Na klar, drunter tun wir es nicht. Vor allem zeigt dieser Fall aber, wie Museen mit Kunstdiebstählen von US-Soldaten umgehen.
Das heißt, dieser Diebstahl ist auch kein Einzelfall?
Nee, gar nicht. Es fehlen auch in anderen deutschen Museen viele Kunstwerke, die bei Kriegsende gestohlen wurden.
Hm.
Und um zu verstehen, warum das bis heute so ist, müssen wir uns die ganze Geschichte anschauen. Und die beginnt logischerweise in den 1940ern.
Ja, und da kommt ehrlich gesagt schon die erste Frage bei mir auf, weil Weimar liegt doch in Thüringen.
Ja.
Und da waren die Russen. Also das war nach dem Krieg ja sowjetische Besatzungszone. Also warum US-Soldaten?
Denkt man spontan erstmal gar nicht.
Nee.
Aber was man auf jeden Fall sagen kann, ist, das, was damals geschehen ist, das hat Auswirkungen bis heute. Über Jahrzehnte und über politische Systemwechsel und Grenzen hinweg. Diese Geschichte beginnt 1943. Ziemlich abgeschieden im Thüringer Wald. Auf einer Barockanlage mit dicken Mauern, schwer zugänglich, auf dem Schloss Schwarzburg.
Walter Scheidig, der Direktor der Staatlichen Kunstsammlung zu Weimar, hat dann dort einige sehr repräsentable und repräsentative und eben auch wichtige Kunstwerke deponieren lassen.
Das ist Sebastian Schlegel, Historiker, Provenienzforscher in der Klassikstiftung Weimar. Er untersucht, welche Wege Kunstwerke von ihrer Entstehung bis heute genommen haben.
Und bei den 13 gestohlenen Gemälden, waren die auch dabei? Also waren die auch so wichtig, dass der damalige Direktor der Kunstsammlung zu Weimar die auf dem Schloss mit eingelagert hat?
Ja, genau. Er hat sogar veranlasst, die Türen zum Lagerraum besser zu sichern und die Fenster zu verstärken. Vielleicht hat Scheidig damals schon befürchtet, dass das Depot und damit seine Bilder in die Hände fremder Soldaten fallen könnten.
Auf jeden Fall waren sie dort in Schwarzburg stationiert. Ab April 1945 wird Weimar von der amerikanischen Besatzungsmacht eingenommen. Und Thüringen wird wie auch andere Teile des Ostens Deutschlands von der amerikanischen Besatzungsmacht eben besetzt.
Ah, okay. Das erklärt jetzt auch, warum US-Soldaten da verdächtigt werden. Muss zugeben, das habe ich so nicht mehr auf dem Schirm gehabt.
Ja, genau. Das war nur ein kurzes Intermezzo. Auch Teile von Sachsen und Sachsen-Anhalt, Halle zum Beispiel oder Leipzig, wurden ursprünglich von US-Soldaten befreit. Die waren da bis Juli 1945, dann erst hat die Sowjetarmee übernommen.
Okay, also die US-Truppen sind nur wenige Monate da Und in der Zeit soll aber dann dieser Diebstahl passiert sein.
Ja, das können wir sogar noch eingrenzen. Es gibt nämlich von diesem damaligen Direktor der Kunstsammlung, Walter Scheidig, einen Bericht.
Der sagt, dass er 1945, kurz nach Kriegsende, im Juni Schwarzburg besucht.
Am 12. Juni.
Um ganz präzise zu sein.
Sich versichert, dass dort alles noch da ist. Dort auch feststellt, dass da offenbar man sich Zutritt zu diesen Räumlichkeiten verschafft hat. Aber er sagt, dass da die Kunstwerke noch da waren, die Kisten unberührt waren. Am 27. Juni, also ein paar Tage später, ist er wieder dort.
Und da ist dann überhaupt nichts mehr in Ordnung. Scheidig schreibt in einem Bericht, dass am 27. Juni eine Nebentür aufgebrochen ist, Kunstgegenstände aus Vitrinen auf dem Boden zerstreut liegen. Mhm. Und es kommt noch schlimmer. Zwei wertvolle Gemälde von Albrecht Dürer fehlen. Porträts von Mitgliedern der einflussreichen Kaufmannsfamilie Tucher. Mhm. Wert heute mehrere Millionen Euro. Mhm. Aber es kommt noch schlimmer. Scheidig kehrt am 19. Juli erneut nach Schloss Schwarzburg zurück. Die US-Soldaten sind weg, aber ihre Spuren sind im Kunstdepot noch deutlich zu sehen. Scheidig schreibt darüber: Es sind Türen eingebrochen. Packstücke, Pakete liegen mit verstreutem Inhalt umher. Es liegen leere Gemälderahmen umher, aus denen die Bilder gestohlen sind. Viele Reste von amerikanischen Zigaretten. Abdrücke von amerikanischen Militärschuhen im Staub und Schmutz der Fußböden der Depots. Das sind Zeugnisse von Plünderungen, die in den Nächten kurz vor dem Abzug der US-Truppen stattgefunden haben. So erzählt es damals auch der deutsche Aufseher vor Ort. Was in diesen Nächten wirklich alles verloren ging, begreift Scheidig aber erst im Laufe der nächsten Monate. Und er hält das in einer Liste fest. Die habe ich auch hier.
Dann lass mal schauen.
Lukas Cranach der Ältere.
Das ist die Venus mit Amor als Honigdieb, das kennen wir ja schon.
Die hier auch, Albrecht Dürer.
Die zwei Bildnisse des Ehepaars Tucher. Und außerdem?
Jacopo de Barbari.
Christusbildnis.
Caspar David Friedrich.
Landschaft mit Regenbogen.
Willem van der Velde der Jüngere.
Meeresstrand mit Fischer.
Johann Konrad Seekatz.
Junge Dame und Wahrsager.
Christian Wilhelm Ernst Dietrich.
Mit Kind.
Anton Graf.
Des Dichters
Franz
Gallach.
Von Lehnbach. Nochmal Franz von Lehnbach.
Kapelle am Weg.
Paul Baum.
Märzlandschaft mit Krähen am Bach.
Und Friedrich August Tischbein.
Lady Hervey mit Taube.
Insgesamt 13 Gemälde, die mit dem Abrücken der US-Soldaten verschwinden. Und die haben fast alle eine Gemeinsamkeit. So gut wie alle passen in einen Tornister.
Ist ein Ranzen.
Ja, genau. Das war das Standardgepäckstück der Soldaten. Und der Museumsdirektor, der das sehr nah miterlebt.
Seine Schlussfolgerung war eindeutig, die haben sie gestohlen.
Selbst wenn man sich jetzt nicht so richtig mit Kunst auskennt, ne? Da waren ja schon einige bekannte Künstlernamen dabei. Also es sind ja keine unbedeutenden Werke, die da verschwinden.
Nee, überhaupt nicht. Und die wären heute insgesamt auch einen zweistelligen Millionenbetrag wert.
Uns interessiert ja jetzt, warum diese Bilder nicht längst wieder in Weimar sind.
Ja.
Da müsste man doch durch Scheidigs Aufzeichnungen gute Ansatzpunkte eigentlich gehabt haben, oder? Also was passiert denn da in der Nachkriegszeit, als das alles noch ganz frisch ist?
Naja, schon Walter Scheidig beginnt eben mit der Suche nach den Bildern.
Da hat das ja dann erstmal mit den russischen Besatzungsbehörden zu tun.
Ja, aber die haben wiederum mit dem Diebstahl nichts am Hut.
Also es klingt jetzt nach keiner leichten Suche.
Trotzdem gibt er nicht auf. Er kontaktiert schon bald verschiedene Stellen, unter anderem das US Headquarter in Berlin. Denen schreibt er ziemlich förmlich, dass dringend gebeten werde, bei der Sicherstellung dieser kostbaren Kunstwerke behilflich zu sein. Argument: Die Diebe würden die Kunstwerke vernichten, wenn sie herausfinden, dass sie solche weltbekannten Gemälde nicht so einfach verkaufen können.
Ist ja auch erstmal ein cleverer Gedanke. Hat Scheidig denn eine Idee, nach wem die US-Behörden suchen sollen? Also Namen der Soldaten oder vielleicht auch einen Namen dieser Einheit?
Er hat zumindest den Namen des Captains, Paul Estes, und auch einen Namen für die Einheit, ja.
War denn das, was Scheidig der Einheit vorwirft, aus Sicht der Army überhaupt ein Vergehen, also Plünderung?
Plündern war offiziell verboten in der US-Armee. Das galt natürlich auch für Kunstwerke. Aber es war durchaus umstritten und es gab auch lange Diskussionen nach Kriegsende in den USA, wie man mit deutschem Kulturgut umgehen sollte. Man hat darüber diskutiert, ob nicht Gemälde, die, wie im Fall Weimar, von deutschen Museen ausgelagert worden waren, doch besser in die USA abtransportiert werden sollten.
Mit welcher Begründung?
Offiziell mit der Idee, sie zurückzugeben, wenn die deutschen Museen wieder aufgebaut sind.
Inoffiziell könnte ich mir vorstellen, dass einige in den USA ja auch vielleicht auf die Idee gekommen sind, hey, warum nehmen wir die Kunstwerke der Deutschen nicht einfach als eine Art, ja, Reparationszahlung?
Ja, das war auch eine Idee damals, die deutschen Kulturschätze als eine Art Entschädigung einfach zu behalten. Mhm. Tatsächlich wurden rund 200 Gemälde aus dem Berliner Kaiser-Friedrich-Museum zum Beispiel 1945 in die USA abtransportiert, ganz offiziell.
Und sind die da immer noch?
Nee, die kamen auf Druck von US-amerikanischen Menschen aus dem Kulturbereich Ende der 1940er zurück.
Okay, aber das ist ja dann ein höchst offizieller Teil.
Ja.
Plünderung, das ist ja nochmal was anderes.
Ja, total. Aber da kannst du auch sehen, auf welches politische Klima Scheidigs Anfragen Ende der 1940er Jahre gestoßen sind. Mhm. Nicht jede Behörde in den USA war bereit, überhaupt nach deutschen Kriegsverlusten zu suchen. Mhm. Gerade wenn im Raum stand, dass die eigenen Soldaten geplündert haben sollten. Da gibt's neben Weimar noch viele andere Fälle, bei denen US-Soldaten als Kunstdiebe, muss man so sagen, in Frage kommen. Und einige, bei denen das auch ganz zweifelsfrei belegt ist.
Also man kann sagen, Weimar ist kein Einzelfall.
Mhm.
Und dass Plündern im Deutschland der Nachkriegszeit überhaupt möglich war, das liegt ja bei all der Zerstörung und dem Chaos irgendwie auf der Hand.
Ja.
Findet Scheidig denn jemanden in den USA, der ihm bei seiner Suche hilft?
Ja, eine gewisse Ardelia Hall. Das sagt Sebastian Schlegel, der Weimarer Provenienzforscher.
Die im US-amerikanischen Außenministerium für Kunstfragen zuständig war. Und da ist also auch ein Schriftwechsel überliefert, der dokumentiert, dass beide sozusagen verzweifelt versuchen, diesen Gemälden auch über Anfragen im Militär auf die Spur zu kommen.
Und tatsächlich findet Hall einige der Soldaten, die 1945 in Weimar waren. Und sie verhört sie, sogar mit Lügendetektor.
Mhm.
Auch den Captain der Einheit.
Das war Paul Estes.
Aber auch bei diesen Verhören kommt nichts heraus. Niemand weiß angeblich irgendwas über die Gemälde.
Okay, aber zumindest passiert ja was, ne?
Mhm.
Also zumindest scheinen Scheidig Suchbemühungen in den 1950ern in den USA zu Nachforschungen zu führen.
Ja.
Aber wie war das denn gleichzeitig auf deutscher Seite? Also hat sich da auch mal jemand getraut, dem nachzugehen? Deutsche Ermittlungsbehörden zum Beispiel. Also inzwischen gibt's ja damals dann die Bundesrepublik und die DDR. Hat man das da öffentlich gemacht? Also dass US-Soldaten Kunst gestohlen haben?
Wir haben bei unseren Recherchen festgestellt, dass man dieses Thema von deutscher Seite aus eher mit Samthandschuhen angefasst hat.
Mhm.
Ein Beispiel. Die Landeskriminalämter zu der Zeit wollten durchaus mal ein zentrales Verlustregister für mögliche Plünderungen durch US-Soldaten erstellen. Sie wurden dann aber offenbar zurückgepfiffen.
Ja gut, ich meine, in der Zeit kündigt sich der Kalte Krieg an, ne?
Ja.
Mit Russland als Feind und den USA als Freund, den man nicht verärgern wollte, zumindest in Westdeutschland. Und da waren auch die Museen bereit, mitzuspielen?
Genau so scheint es. Außerdem wollen die Museen wohl auch nicht so gern zugeben, dass sie ihre Verluste gar nicht ausreichend dokumentiert hatten.
Hm.
Wie gesagt, jemand wie Scheidig, der das alles so genau protokolliert hat, war nicht die Regel. Das ändert sich ein Stück weit, aber Mitte der 1960er Jahre, da erscheint dann ein dickes Buch mit angeblich allen Gemälden aus West- und Ostdeutschen Museen, die zwischen 39 und 45 verloren gegangen sind, zerstört oder verschollen.
Jedenfalls, soweit man das dokumentieren konnte.
Naja, das ist ja die Aufgabe der Museen. Aber dieses Buch ist zumindest recht dick. Ich habe es mal mitgebracht.
Ist das aus deiner eigenen Bibliothek?
Ja, neuerdings. Hinten gibt's einen Katalog dieser Bilder, über 230 Seiten, relativ klein bedruckt mit Gemäldenamen.
Ist nicht nur dick, ist auch schwer. Sehr kleine Schrift, sehr viele Werke.
Ja, Tausende. Und da sind ja nur Gemälde drin. Es ist auch noch viel andere Kunst verloren gegangen. Wobei man sagen muss, Kunst wurde nicht nur von US-Soldaten geplündert, sondern zum Beispiel auch von der sowjetischen Trophäenbrigade.
Sowjetische Trophäenbrigade?
Ja, das war eine eigene Abteilung der Roten Armee, die ganz offiziell im Auftrag des Staates Kunst eingesammelt und nach Russland gebracht hat. Da ist auch viel zu veröffentlicht worden.
Krass.
Zu Kunstplünderungen durch US-Soldaten gibt es dagegen bislang nur sehr wenig systematische Forschung. Wahrscheinlich ein Grund, Plündern war in der US-Armee ja verboten. Und es gab schon gar keinen staatlichen Auftrag zum Kunstklauen. Deshalb ist die Zahl der Fälle ziemlich wahrscheinlich deutlich geringer als bei der Roten Armee. Aber es ist eben auch unter Beteiligung von GIs vorgekommen, dass Kunst gestohlen wurde.
Also jetzt werden ja in diesem Riesenschinken hier auf mehr als 230 Seiten wird Kunst dokumentiert, alles weg.
Blätter mal zu Nummer 12 und 13.
Aha. Da haben wir die beiden Tucher-Porträts. Die einflussreiche Kaufmannsfamilie. Das waren ja die beiden Bilder, bei denen Scheidig direkt am Anfang gemerkt hat, dass die weg sind in der Schwarzburg. Felicitas Tucher.
Viele Deutsche haben sie mal in der Tasche gehabt. Die war mal auf dem 5-Mark-Schein.
Sie?
Ja.
5 D-Mark. Und er? 10.
Den kenne ich nicht. Also jedenfalls nicht von Geldscheinen. Aber man sieht schon, wahnsinnig repräsentativ. Ne? Die wussten, wer sie waren. Die gucken nicht schüchtern, sondern das sind schon selbstbewusste Bürger der Stadt gewesen damals.
Aber glücklich guckt sie auch nicht, Stefan.
Und dieses Buch, das hatte auch ein Kunsthistoriker aus New York und hat sich gemerkt, was für Bilder da drin waren. Und diese beiden Bilder, die wir jetzt hier in dem Buch vor uns haben als Schwarz-Weiß-Reproduktion, die hat Mitte der 60er, da war das Buch noch ganz neu, wohl auch ein Kunsthistoriker aus New York gesehen. Der hat dann 1966 einen Freund besucht, der war Anwalt, der hieß Edward Elicophone. Und er hat festgestellt, dass bei dem zu Hause diese beiden Dürer-Gemälde an der Wand hängen.
Nee.
Doch.
Also diese beiden Dürer-Bilder, die zu dem Zeitpunkt vor mehr als 20 Jahren aus Weimar gestohlen worden waren, tauchen auf einmal in einer Privatwohnung in New York auf.
Genau so.
Klingt ja nach einer kompletten Sensation.
Das war es auch. Und die Information darüber, die gelangt dann irgendwie auch an die Öffentlichkeit. Die New York Times berichtet als erste, klar, da ist es ja passiert. Und auch Edward Lycophone spricht mit Medien darüber.
Well, I certainly would like to have them stay in the United States in this entire country. We only have one or two jurors.
Das ist ein Beitrag aus der Deutschen Tagesschau von 1966. Und da siehst du Elicophone mit den beiden Gemälden im Arm.
Er sagt, I certainly like to have them stay in the United States. Also Elicophone, der Anwalt, der denkt überhaupt nicht daran, die Gemälde nach Weimar zurückzugeben.
Nee, der will die in den USA behalten.
Und woher hat er die beiden Dürers überhaupt?
Angeblich gekauft.
Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg von einem GI, also von einem US-amerikanischen Soldaten.
Das hat uns jedenfalls Provenienzforscher Sebastian Schlegel erzählt.
Der, so ist die Erzählung, unter dem Arm mehrere Bilder gehabt hätte und quasi an seiner Tür geklingelt hätte und dort diese Bilder ihm verkauft hat. Und er hat dann ein bisschen mit ihm gehandelt und für $400, glaube ich, diese beiden Dürers gekauft.
Also, um ganz präzise zu sein, $450, hat Elicophone der New York Times gesagt.
Ja gut, ob jetzt 400 oder $450, ist trotzdem mega krass. Also zwei Dürer-Bilder für so wenig Geld. Aber das heißt ja auch, diese Bilder müssen irgendwie nach New York gekommen sein, ne?
Ja.
Wahrscheinlich mit einem jungen Soldaten, aber wie genau, das wissen wir nicht, oder?
Naja, so viele Möglichkeiten gibt's da nicht. Entweder per Feldpost geschickt und der Soldat hat das in New York dann abgeholt.
Mhm.
Oder er hat die Bilder selbst mit dem Schiff mitgebracht. Wir wissen, dass die Einheit, die auf Schloss Schwarzburg stationiert war, 1946 per Schiff in New York angekommen ist. Aber das sind natürlich viele US-Soldaten in der Zeit.
Und hat denn der Anwalt Eleikofon damals gesagt, wer der US-Soldat war? Oder ob der zufällig noch andere Gemälde aus Weimar dabei hatte?
Nee, Eleikofon hat der New York Times gesagt, dass er zwar eine Rechnung bekommen hat, dass die aber nach 20 Jahren nicht mehr zu finden sei.
Okay, das mit der Rechnung ist ja erstmal eigentlich egal. Aber es ist doch richtig cool für Weimar, dass jetzt 2 der 13 gestohlenen Bilder wieder da sind.
War schon toll, aber man darf jetzt nicht denken, das sei irgendwie ein Erfolg von Suchmaßnahmen gewesen oder von Scheidigsbemühungen oder sowas. Das war ein Zufallsfund. Und gibt ja noch ein zweites Problem. Der Anwalt, Eleikofon, will die Bilder nicht rausrücken.
Gut, das ist ein Problem. Sehe ich ein. Traut man sich denn dann da, trotz aller politischen Probleme, ihn auf Herausgabe zu verklagen?
Ja, das schon, und zwar ziemlich weit oben. Eleikofon wird 1969, also 3 Jahre nach der Entdeckung der Bilder bei ihm in der Wohnung, von der Bundesrepublik Deutschland verklagt.
Bundesrepublik Deutschland, Weimar, Thüringen, DDR. Du meinst von der DDR, oder nicht?
Nee, die DDR war nämlich 1969 noch nicht von den USA als Staat anerkannt. Und damit durften weder sie noch die Kunstsammlungen zu Weimar als staatliche Institutionen klagen.
Okay.
Das ging nicht, die existierten einfach für die USA nicht als Institution. Und da hat dann die Bundesrepublik gesagt, okay, dann machen wir das mal, so von Staat zu Staat. Das war damals diplomatisch schon nicht ganz ohne.
Und Walter Scheidig, der beobachtet das wahrscheinlich ja auch alles ziemlich gespannt von Weimar aus, oder?
Ja, der ist da übrigens kurz vor der Rente, 63 Jahre alt.
Heißt, es gibt in seiner Amtszeit vielleicht gar keine Entscheidung mehr?
Nee, gab's nicht. Der Prozess dauert nämlich 15 Jahre.
15 Jahre?
Mhm.
Warum so lang?
Naja, zum einen, weil so viele Parteien mit drin hingen. Das hat uns Sebastian Schlegel in Weimar erzählt.
Also die Bundesrepublik Deutschland war beteiligt, das Haus Sachsen-Weimar-Eisenach war beteiligt und natürlich die Kunstsammlung zu Weimar. Damit haben wir 3 ganz unterschiedliche Akteure.
So, und jetzt sitzt Museumsdirektor Walter Scheidig da, hofft, dass sein Traum, die Werke zurückzuholen, Wirklichkeit wird. Wie lange war der eigentlich Direktor da im Museum in Weimar?
Naja, auf jeden Fall während der gesamten Nazi-Zeit und dann noch 20 Jahre länger.
Das heißt, so eine richtig reine Weste hat er auch nicht gehabt?
Er war NSDAP-Mitglied ab 1938 und er hat auch Kunst verwaltet, die die Nazis enteignet hatten. Aber er hat sich gleichzeitig auch gegen Auflagen der NSDAP gestellt, wenn es um die Kunstsammlungen ging. Nach dem, was wir im Rahmen der Recherche gelesen haben, war er zwar Parteimitglied, aber wohl kein überzeugter Nationalsozialist. Für Weimar ist er jemand gewesen, der versucht hat, sein Museum in unterschiedlichen Regimen zu schützen, also Nazizeit und später dann eben auch DDR.
Ich meine, in so einer Zeit nach dem Krieg, ne, da brauchtest du wahrscheinlich auch so ein Hardcore-Arbeitstier wie Scheidig, damit du als Museum überhaupt eine Chance hattest, Kunstwerke wiederzufinden.
Ja, aber nochmal, er hat die beiden Dürers nicht selbst in den USA aufgespürt. Seine Berichte werden dann allerdings im Gerichtsprozess entscheidende Beweisstücke.
Kommen denn die Gemälde dann zurück? Also geht sein Traum noch in Erfüllung?
Also wenn du am 2. September 1982 den deutschen Fernsehfunk eingeschaltet hast.
Guten Abend, meine Damen und Herren.
Stefan, du weißt genau, dass ich da noch nicht geboren war.
Ja gut, nicht du, aber jemand. Ich habe mich da auch noch nicht für Kunst interessiert und konnte das in Wuppertal auch nicht sehen, denn das war DDR-Fernsehen. Aber wenn ich in der DDR gelebt hätte, dann hätte ich das hier in der Hauptnachrichtensendung Aktuelle Kamera sehen können.
Alright.
Albrecht Dürers Bildnisse von Hans und Felicitas Tucher aus dem Jahre 1499 sind nach 37 Jahren der Öffentlichkeit wieder zugänglich.
Jawohl, dann sind Sie ja tatsächlich zurückgekommen.
Ja, das sind Sie.
Und wie Sie sehen, war der Prozess von Erfolg gekrönt.
Urteil in zweiter Instanz. Die Bilder sind Diebesgut, an dem Edward Elikophon in den USA kein Eigentum erwerben konnte. Sie gehören nach wie vor Weimar.
Wir sind nun in der glücklichen Lage, diese beiden Bilder nach rund 40 Jahren wieder der Öffentlichkeit hier in Weimar vorstellen zu können.
Ich finde, man hört richtig, wie sie das mit einem Lächeln sagt.
Das stimmt. Das ist die Museumsdirektorin zu der Zeit, Lieselotte Honigmann-Zinserling.
Also eine Nachfolgerin von Walter Scheidig.
Genau, und es passiert ja auch nicht jeden Tag, dass man mal eben zwei Dürer-Gemälde zurückbekommt.
Nee. Hat Walter Scheidig denn den Erfolg noch erlebt?
Nein, der ist 5 Jahre vorher gestorben.
Gab es denn in dem Prozess irgendwelche Hinweise auf die anderen 11 verschwundenen Bilder? Zum Beispiel auf Cranachs Bild mit Venus und Amor?
Man hat auch vor Gericht Soldaten befragt, die damals auf Schloss Schwarzburg waren. Und in den Gerichtsakten dazu, die uns vorliegen, heißt es, dass die Soldaten alle angegeben haben, dass sie weder Scheidig kennen, noch irgendwas von gestohlenen Kunstwerken wissen.
Mhm.
Das waren die gleichen Herren, die Ardelia Hall, du erinnerst dich, vom US-Außenministerium schon in den 50er Jahren verhört hatte.
Okay, aber jetzt muss man auch mal sagen, bei Militärangehörigen, die zusammen in einer Einheit waren, es ist jetzt nicht absolut unmöglich, dass sie eventuell auch ihre Aussagen vorher absprechen.
Das glaube ich auch. Was wir aus den Gerichtsakten jedenfalls wissen: Einer der beteiligten Soldaten hat immerhin gesagt, dass er ein Kunstwerk mit einem Jungen mit einer Fliege auf der Nase gesehen habe.
Okay, also ein Junge mit einer Fliege auf der Nase. Wenn man jetzt mal Fliege durch Biene austauscht, könnte das doch der Cranach sein. Venus mit Amor als Honigdieb, ja, wo die Bienen rumschwirren.
Es kann eigentlich nur dieses Bild sein, denn wie du gesagt hast, neben der Venus steht ihr Sohn Amor als kleines Kind mit der geklauten Honigwabe. Und die Bienen aus dem Stock sind nordemjust und umschwirren sein Gesicht.
Und haben wir denn auch die Namen von den Befragten?
Ja, haben wir. Captain Paul Estes, den Scheidig auch schon 1946 in seinem Bericht erwähnt hat. Und 3 weitere, die mit ihm in Schwarzburg stationiert waren oder die beim Abzug dieser Einheit geholfen haben. Es gibt aber noch eine weitere Person, die in dem Zusammenhang sehr interessant ist. Ein Geheimdienstler des US-Militärs, der hieß Churchill Brazelton und war in Weimar stationiert.
Warum ist der so interessant?
Scheidig hatte ihn 1946 schon angeschrieben und gebeten, ob er bei der Aufklärung des Diebstahls helfen könne. Das und? Ist damals ohne Ergebnis geblieben. Mhm. Dafür könnte es aber eine Erklärung geben. Vor einigen Jahren ist nämlich ein Buch erschienen, in dem behauptet wird, Brazelton könne selbst an dem Bilderdiebstahl beteiligt gewesen sein. Das geht angeblich aus Briefen hervor, die Churchill Brazelton 1945 an seine Mutter geschrieben hat.
Okay, aber diese ganzen potenziell beteiligten Militärangehörigen, ne? Die leben ja wahrscheinlich auch nicht mehr.
Aber die haben Nachkommen. Und Maximilian Brose, der diesen Fall für Tatort Kunst recherchiert hat, der hat tatsächlich guten Dutzend von ihnen gefunden. Und wir haben denen dann einfach mal Fotos der verschwundenen Gemälde geschickt und gefragt, ob sie die nicht vielleicht kennen.
Und?
Naja, so gut wie niemand hat geantwortet. Nur eine Nichte von Churchill Brazelton, dem Geheimdienstmann. Schau mal hier.
Ich lese mal vor. Ich weiß, dass mein Onkel einer der ersten amerikanischen Soldaten in Hitlers Bunker war, weil er ein Geheimdienstler war. Ich weiß, dass er ein Stück Briefpapier aus dem Bunker besaß, das wir einem Museum geschenkt haben. Ich weiß auch, dass ein Mann, mit dem er einen Streit hatte, ein Buch veröffentlichte, in dem er behauptete, mein Onkel sei einer der größten Kunstdiebe gestohlener deutscher Kunstwerke. Dafür habe ich nie Beweise gehört oder gesehen. Interessant. Glaubst du ihr?
Also wir haben die Briefe, auf die sich das Buch bezieht, eingesehen. Die liegen im Harry Ransom Research Center der University of Austin in Texas. Und das hat uns Kopien für die Monate Juni und Juli 45 geschickt. Also genau für die Monate, in denen der Diebstahl stattgefunden hat.
Mhm.
Und da schreibt Brazelton von der Sorge vor der Sowjetarmee, die in Thüringen einzieht, auch von dem Museumsdirektor in Weimar, also von Walter Scheidig, dass er seiner Mutter Pakete schickt, aber von den 13 Gemälden oder dem Schloss Schwarzburg taucht da konkret nichts auf.
Und diese Wege, die wir da jetzt gehen, ne? Diese Spuren, die wir auch in den USA verfolgen, haben das die Museumsleute in Weimar auch versucht?
Soweit wir wissen, nicht. Da passiert allgemein mit Blick auf die Gemälde nach dem Ausscheiden von Scheidig nicht viel.
Mhm.
Man hat eher allgemein die Kunstmärkte im Blick behalten. Vielleicht taucht da ja zufällig irgendwas auf.
Aber da war ja Weimar wahrscheinlich auch nicht das einzige Museum, bei dem das so gelaufen ist, oder?
Nee, das scheint auch in anderen Museen so gewesen zu sein, in denen bei Kriegsende ebenfalls Werke verschwunden sind. Weimar ist da nur ein Beispiel. Man hofft, dass irgendwas auf dem Kunstmarkt auftaucht, dass man einen Hinweis bekommt, dass sich jemand meldet, weil sie oder er ein Gemälde gefunden hat.
Okay, das heißt, es spricht ja einiges dafür, dass nicht nur die beiden Dürer-Bilder in den USA gelandet sind.
Ja.
Aber die deutschen Museen halten trotzdem jahrzehntelang weitestgehend die Füße still. Also niemand sucht in den USA nach Kunstschätzen, die in Deutschland gestohlen wurden.
Jedenfalls nicht die Museen. Aber niemand stimmt so auch nicht. Es gibt da jemanden, der sich in den späten 80ern auf die Suche nach einem millionenschweren Kunstschatz aus Deutschland gemacht hat. Und zwar mindestens so hartnäckig wie Walter Scheidig, nur dass er nicht Direktor eines Museums war.
Und ich habe das ja auch immer wieder als einen Moment beschrieben, der irgendwie aufregender und erlösender war als die Geburt meiner Kinder.
Dieser Mann sitzt nun ein paar Jahre später, Anfang der 1990er Jahre, in einem engen, heißen Raum in einer kleinen Bank irgendwo in Texas. Und vor ihm wird gerade eine Kiste geöffnet.
Das war nun der Moment, wo sich erweisen musste, ob all dieser Aufwand, den ich ja persönlich initiiert hatte, ob das nun ein peinlicher Flop werden würde oder eben wirklich die Entdeckung des Quedlinburger Domschatzes.
Quedlinburger Domschatz. Habe ich schon mal gehört, weiß aber nicht, was das ist. Klingt aber wichtig. Was macht den denn so besonders?
Der Domschatz, das sind insgesamt 63 Stücke aus dem Damenstift in der Stadt Quedlinburg in Sachsen-Anhalt. Mehrere Reliquien, ein wertvolles Evangeliar aus dem 12. Jahrhundert, weitere Kunstgegenstände aus dem frühen Mittelalter, viel Gold, viele Edelsteine.
Aha.
Das ist einer der wertvollsten Kirchenschätze in Deutschland, ein Stück Kulturgeschichte.
So, und wer ist jetzt dieser Mann, der diesen Moment in der Bank aufregender findet als die Geburt seiner Kinder? Und was sagt die Mutter seiner Kinder, die bei der Geburt dabei war, dazu?
Das kann ich dir nicht beantworten, denn die habe ich nie getroffen. Ihn aber schon, oft, das ist Willi Korte.
Und wie ist Willi Korte in die Bank in Texas gekommen?
Das hat alles im Jahr 1988 angefangen. Korte kommt ursprünglich aus Deutschland, ist Jurist und hat sich in der Nähe von Washington niedergelassen. Da hat er sich auf Aktenrecherchen zur NS-Zeit und zu den von den US-Truppen nach 1945 befreiten Gebieten spezialisiert. Als er irgendwann in Deutschland wegen eines anderen Themas zu Besuch war, da ist er mit einem Museumsdirektor nach Ost-Berlin gereist. So hat Korte uns das bei einem Deutschlandbesuch in einem Café gesagt.
Und dann haben wir uns mit seinem Ostberliner Kollegen getroffen, der mir eben von dem Verlust des Quedlinburger Domschatzes erzählte und diese Dokumente übergab, wo sich in der Nachkriegszeit eben Quedlinburg bei den Amerikanern gemeldet hat und gesagt, so seit nicht der Anwesenheit der Amerikaner fehlen uns folgende Objekte.
Und hatten die Amerikaner nach der Post aus Quedlinburg irgendwas unternommen?
Nee, anscheinend nicht. Korte sagt auch, dass es etwa zur gleichen Zeit auch Anfragen an Westdeutschland aus Quedlinburg gab, ob man irgendwas wisse.
Und das wurde damals als kommunistische Propaganda abgelehnt.
Also ist jetzt Korte dran. Der Fall fesselt ihn. Er recherchiert, allerdings ohne richtigen Auftrag. Korte fliegt wieder in die USA zurück und sucht erstmal lange in den freigegebenen Akten des US-Militärs. Er reist aber auch durchs Land, geht in verschiedene Archive und schließlich entdeckt er da einen Eintrag zu einer US-Einheit. In dem heißt es, dass diese Einheit in einer Höhle bei Quedlinburg Kunstschätze gefunden hat.
Und ich ahne, was jetzt kommt. In dieser Höhle war der Quedlinburger Domschatz wahrscheinlich eingelagert worden, um ihn im Krieg zu schützen.
Genau, das kann Korte anhand der Koordinaten aus dem Bericht sicher zuordnen.
Das Problem war natürlich dann, jemanden zu finden, der in dieser Einheit gedient hat, der noch am Leben war, den ich hätte befragen können. Denken Sie bitte, es gab damals kein Internet.
Und in den USA gibt es ja auch bis heute keine Meldebehörden, ne?
Deshalb blieb Korte nichts anderes übrig, als in Washington in der Kongressbibliothek gute alte Telefonbücher zu wälzen.
Nice.
Er hat nach den Namen gesucht, die er in den Akten der Militäreinheit gefunden hatte.
Okay, aber die konnte er ja auch nicht einfach anrufen und dann sagen, ey, Entschuldigung, haben Sie damals zufällig den Domschatz in Quedlinburg gestohlen?
Wobei ich natürlich dann auch immer um den Brei herum geredet habe und irgendwie nach einer Stunde oder so habe ich dann mal angefangen. Übrigens, Ihre Einheit scheint da nicht auf so eine Höhle gestoßen zu sein.
Und du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, das führte zu nichts und wieder nichts.
Das klingt auch ziemlich frustrierend, ne? Und sehr, sehr langwierig. Und es zeigt ja auch wirklich ganz allgemein, wie schwierig das ist, zu so einem gestohlenen Kunstwerk in den USA dann später Spuren zu finden.
Und unter anderem deshalb wurde das auch für Willy Korte immer schwerer. Weil da kaum Geld für seine Recherchen war und ihn das finanziell tatsächlich an den Rand des Ruins trieb. Aber dann kommt ein Tipp aus dem Kunsthandel zu einem ganz bestimmten Antiquitätenladen in New York. Dort seien schon vor Jahren Teile des Domschatzes angeboten worden.
Okay, also der Antiquitätenhändler weiß vielleicht, wer den Domschatz hat, oder wie?
Aber solche Händler...
Ja, reden nicht über ihre Kunden. Ist jetzt keine große Überraschung.
Korte hat sich aber mittlerweile Hilfe geholt. Bei einem Journalisten von der New York Times und bei einem Anwalt aus Texas. Die drei gehen immer wieder zu dem Antiquitätenhändler und bekommen irgendwann immerhin den Hinweis, dass der Domschatz angeblich in einer Bank in den USA liegt. Inzwischen nimmt die Geschichte mehr und mehr Fahrt auf, weil auch internationale Medien berichten.
Jetzt kann ich mir vorstellen, dass sich da ein Druck aufgebaut hat, auch auf den Antiquitätenhändler, weil der muss ja fürchten, dass man im Grunde genommen ihn der Hehlerei mit Diebesgut beschuldigt.
Naja, der Domschatz ist ja definitiv gestohlen worden. Und da unternimmt Korte noch einen letzten Versuch bei dem Antiquitätenhändler, der ja eigentlich nichts sagen will.
Ja, das war eben dieses Kinoreife-Treffen mit dem gleichen Antiquariat. Und da gibt es eben diese wunderbare Szene, wo der Chef des Hauses einen Atlas vom Regal holt und ihn aufschlägt mit einer Landkarte für Texas und da einen Bleistift oder Lineal unter den Namen von White Right legt, sich dann entschuldigt, er müsse irgendwas anderes erledigen.
Okay, und warum jetzt doch zumindest ein Hinweis?
Na, vielleicht war dem Händler einfach der Druck zu groß geworden und er wollte raus aus der Nummer. Jedenfalls hatte Willy Korte jetzt einen Stadtnamen in Texas.
White Right.
Und er wusste, dass Teile des Domschatzes aus einer Bank heraus angeboten wurden. Also reist er dorthin. Man muss sich das nochmal klar machen. Wir reden von einem Ort in der texanischen Provinz, 1600 Einwohnerinnen.
Da dürfte es jetzt nicht so viele Bankfilialen geben.
Ja, nicht nur das. Es gelingt Korte tatsächlich, die Familie eines US-Soldaten ausfindig zu machen, der in der richtigen Einheit gedient hat. Joe Madder.
Und die Familie von dem hat den Domschatz in der Bank eingelagert.
Das ist Cortes Theorie. Und er schafft es mit Hilfe des Anwalts aus Texas auch tatsächlich, dass das Bankfach geöffnet werden soll. Und deshalb sitzt Korte an jenem Abend in einem fensterlosen Raum, zusammen mit Journalisten, Anwälten, dem Bankbesitzer und vor ihnen zwei Kartons aus einem Schließfach der Soldatenfamilie. Und dann wird die erste Kiste geöffnet. Und darin sind...
Na?
Münzen, nicht der Domschatz.
Wir hatten eine richterliche Anordnung, dass das alles sauber fotografiert wird. Das heißt, jede Münze wurde von vorne und hinten fotografiert.
Und das dauert mehrere Stunden.
Und ich saß natürlich da auf Kohlen, weil mich hat ja nicht diese blöde Münzsammlung interessiert, sondern was da noch eingewickelt ist.
Und dann endlich wird der zweite Karton geöffnet.
Ich hatte ja die Bilder vorher 100 Mal gesehen.
Und das ist dann der Moment, den Korte als erlösender als die Geburt seiner Kinder beschreibt.
Mhm.
Und wie ich eben dann den Heinrichs schreien dort sah, da fielen also Tonnen von mir ab.
10 der 12 gestohlenen Stücke des Domschatzes sind tatsächlich in dem Bankschließfach.
Weil ich mir gesagt habe, so jetzt weiß ich, es hat sich rentiert und die Geschichte wird gut ausgehen.
Korte und der Domschatz werden in den nächsten Wochen und Monaten zu Medienstars. Und knapp 2 Jahre später dann wieder.
Nach 47 Jahren sind wesentliche Stücke des Quedlinburger Domschatzes nach Deutschland zurückgekehrt.
56 Teile umfasst er, der millionenschwere Domschatz von Quedlinburg.
Es war ein spannender Augenblick für alle Beteiligten. Öffnung der Kisten mit dem Quedlinburger Schatz.
Diesmal zurück in der Heimat.
Die Harzstadt Quedlinburg in Sachsen-Anhalt hat die Rückkehr ihres Domschatzes gefeiert.
So eine Erfahrung hatte ich ja bisher auch nicht in meinem Leben gemacht, dass ich plötzlich nun im Mittelpunkt, ja, ich würde schon fast sagen, der Weltpresse in den ersten Tagen und Wochen stand.
Korte wird in der Zeit nach 1990 zu der Instanz, wenn es darum geht, Kunstwerke zurückzuholen, die nach dem Zweiten Weltkrieg in die USA verschwunden sind. So habe ich ihn vor fast 3 Jahrzehnten kennengelernt.
Und wie hat Korte die US-Seite wahrgenommen bei seinen Ermittlungen? Also hat man da eingesehen, dass man zurückgeben sollte?
Also ich hatte eigentlich nie Probleme in den folgenden Jahren, auch mit amerikanischen Behörden, auch Strafverfolgungsbehörden zusammenzuarbeiten, um Fälle zu verfolgen, weil eigentlich immer die Einschätzung war, ja, also etwas, was nicht in dieser Zeit unter diesen Umständen geklaut wurde, das ist zurückzuführen.
Also wir haben es ja schon mehrfach betont, die gestohlenen Bilder aus Weimar, das sind keine Einzelfälle.
Nee, überhaupt nicht. Wir haben ja immer noch dieses große, dicke Buch hier mit den verlorenen Bildern auf dem Tisch liegen.
Mhm.
Unser Tatort-Kunstreporter Maximilian Brose hat bei über 1 Dutzend Museen nachgefragt. In Stuttgart ist ein Fall bekannt, in Halle, aus Museen in München ist ganz viel weggekommen.
Hm.
Auch aus den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen sind Fälle bekannt, bei denen klar gesagt werden kann, ja, das haben GIs gestohlen und.
Okay, und bei deutschen Museen lag die Priorität aber jahrzehntelang eher woanders, statt auf die Suche nach verloren gegangenen Bildern zu gehen.
Hm, das hat nicht stattgefunden, nach wie vor. Aber der Fund des Quedlinburger Domschatzes hat dann Ende der 1990er Jahre dem Thema doch nochmal einen Aufmerksamkeitspush gegeben. Danach hat es alles in den Medien eine Rolle gespielt. Es gab Konferenzen für die Museen zum Thema Beutekunst und davon hat dann letztlich auch Weimar profitiert.
Aha.
Naja, Ende der 1990er, da bekommt der damalige Direktor der Weimarer Kunstsammlungen einen Anruf von einer Nummer aus den USA.
Ich habe hier ein Bild, das gehört wohl nach Weimar.
Nächstes Mal bei Tatort Kunst.
Das Team für diesen Fall.
Rahel Klein.
Maximilian Brose.
Anne Preger.
Pia Behme.
Timo Ackermann.
David Braun.
Und Stefan Koldehoff.
Und hier noch ein Hörtipp von uns.
Tatorte, die gibt's nicht nur in der Kunstwelt, die gibt's auch in der Geschichte und zwar eine ganze Reihe davon.
Bei Niklas Fischer und Hannes Liebrand vom Bayerischen Rundfunk geht's genau um diese dunkle Seite der Vergangenheit. Die beiden Historiker reden darüber in ihrem Podcast Tatort Geschichte. Da geht's zum Beispiel um den jungen Stalin, der auch als Bankräuber aktiv war, oder um Magda Goebbels, die mit der Automarke BMW verbandelt war.
Hört mal rein, die Folgen sind nicht nur spannend, sondern auch ziemlich lehrreich. Tatort Geschichte gibt es in der ARD-Audiothek.